Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir befinden uns im Alten Testament bei Mose und bevor wir natürlich uns auch diese coole Verknüpfung von Altem und Neuem Testament genau anschauen und reinsteigen werden, gehen wir natürlich einmal auf diese alttestamentliche Geschichte ein, um dann später nach und nach zu entdecken, was hat das Alte Testament auch an Schätzen für uns heute noch parat und was können wir daraus auch heute noch mitnehmen. Und wir befinden uns jetzt gerade im 40. Jahr der Wüstenwanderung. Und das Volk Israel ist durch Mose halt aus Ägypten raus und haben viele Wunder erlebt, sind durch die Wüste gezogen, wurden von Gott auf ganz besondere Art und Weise versorgt. Zum Beispiel haben sie Manna bekommen, das ist Brot vom Himmel, womit sie Speise hatten. Sie wurden immer wieder auch gut mit Wasser versorgt. Aber 40 Jahre so durch die Wüste zu laufen, ist schon eine recht lange Zeit, würde ich sagen. Und Israel wandert da vor sich hin und eigentlich sind sie sozusagen unterwegs in Richtung dem verheißenen Land, da wo Gott sie schon hinführen wollte, schon vor vielen Jahren, wo das Versprechen immer noch gilt. Und mit der Stimmung des Volkes geht es immer mal wieder so ein bisschen auf und ab. Und wenn es dann mal wieder nichts zu trinken gibt, dann wird schnell gemurrt und wird rumgemotzt und darin zurückerinnert, ja, in Ägypten wenigstens hatten wir richtig viel zu essen und zu trinken. Ja, also man ist halt auch viel unterwegs und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, die wir uns einmal anschauen können. Ja, da sieht man halt, hier ist Ägypten, da sind sie ausgezogen, losgezogen und hier oben, das ist das heutige Israel, was wir auch kennen, das ist das verheißene Land, wo sie im Prinzip eigentlich hinwollen und jetzt sind sie schon dabei, 40 Jahre lang in diesem ganz schönen Gebiet hier herumzuwandern, durch Wüste, durch Gelände, wo es nicht so wahnsinnig schön aussieht, wo es nicht sehr angenehm ist, da sich die ganze Zeit aufzuhalten. Und wenn man da jetzt so 40 Jahre lang mit so einem ganzen Volk durch die Gegend zieht, da kann es schon mal passieren, dass man ein bisschen müde wird. Und ein großes Ereignis, was sozusagen jetzt auch vor der Geschichte, die wir uns heute anschauen, hervorgegangen ist, ist, dass Aaron zum Beispiel verstorben ist. Eine alte Generation sozusagen, die bleibt in der Wüste und eine junge Generation, die auch in das verheißene Land einziehen soll und das verheißene Land einnehmen soll, die kommt jetzt sozusagen an den Zug. Und hier bei dem Berg Hor, da ist zum Beispiel Aaron verstorben. Ja, und die Nachrichten, wie kommt man jetzt sozusagen hierhin, hier wollen sie Richtung, in diese Richtung wollen sie ziehen, in das verheißene Land, wie kommt man dorthin? Die Nachrichten sind nicht besonders gut, weil nämlich die Edomiter, die hier wohnen, sind denen nicht so freundlich gesinnt und die erlauben nicht, dass sie hier einfach durchziehen, um schnell dorthin zu kommen, sondern die Israeliten erwarten die Perspektive, statt hier durchzuziehen, dürfen sie noch einen kleinen Umweg machen und um endlich dann dorthin zu gelangen, wo sie ins verheißene Land dann einziehen dürfen. Das heißt so, die Stimmung ist erstmal nicht auf dem Höhepunkt. Die Perspektive ist, erstmal noch weitere Monate durch die Wüste ziehen, um irgendwelche Umwege zu machen. Ja, und in dieser Situation befinden wir uns gerade. Die Edomiter verweigern die Durchreise, die Stimmung wird nicht heiterer. Und dann kommen wir auch zu unserem Predigttext, der im 4. Buch Mose steht und aus dem ich jetzt lesen möchte. 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt, damit wir in dieser Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Und viele Menschen wurden gebissen und starben. Und die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von diesen Schlangen zu befreien. Und da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Und Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Und nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Soweit die, ja, auch herausfordernde Geschichte im Alten Testament beim Volk Israel noch in der Wüste. Das Volk Israel reagiert, wie gesagt, schon allzu menschlich. Dieser lange, beschwerliche, monotone Weg hat sie einfach ermüdet und ermattet. Und Gottes große Taten und Verheißungen sind irgendwie immer wieder viel zu schnell vergessen im Alltag und in dem Trott, in der Monotonie. Sie sollten jetzt eigentlich in dieses verheißene Land ziehen und jetzt laufen sie gerade in die entgegene Richtung. Sie verlieren vielleicht ein bisschen das Ziel aus den Augen. Und in ihrer Entmutigung fangen sie an zu klagen und klagen Mose und auch Gott an. Dieser Satz, das hängt uns zum Halse heraus, finde ich immer auch sehr, ja, das ist einfach, das ist von der Seele gesprochen, ganz menschlich, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Und diese neue Generation, die sozusagen eigentlich jetzt dran ist, auch bald ins verheißte Land einzuführen, die verfällt genau in die alten Muster, wie halt auch die Israeliten schon vorher, wie die Generation vor ihnen. Gott schickt etwas Naheliegendes, was man in der Wüste finden kann, Schlangen. Die gibt es dort vermehrt und die sind dort meistens nicht besonders freundlich. Und das Gift der Bisse von den Schlangen scheint jetzt auch nicht das Angenehmste zu sein. Es brennt wie Feuer, wie wir hier lesen können, und es sterben Leute. Und die Israeliten erkennen, was passiert ist, und sie laufen wieder zurück zu Gott und bitten sozusagen über Mose, ihren Vermittler, dass er doch mit Gott redet und Gott sich wieder über sie erbarmt. Ja, und die Lösung, die sozusagen Gott dann dem Volk Israel schenkt, ist ausgerechnet, dass sozusagen ein Abbild dieser Schlange, was ja gerade das Problem ist, was gerade ja die Herausforderung für die Israeliten ist, nachgebaut wird und auf einen Stab irgendwie erhöht aufgestellt wird, damit, wenn sie diese Schlange anschauen, die Leute nicht mehr sterben, sondern ja am Leben bleiben. Es heißt nicht, dass jetzt die Schlangen sahen, von allen Schmerzen sofort befreit sind. Also es heißt nicht, dass jetzt die Schlangenbisse alle weg waren, die Schlangen alle weg waren. Und es steht hier nicht, dass alles danach wieder gesund ist, dass alle Leute happy sind und alles ist happy-clappy. Sondern es heißt hier, derjenige, der diese bronzene Schlange anschaut, der bleibt am Leben. Auch wenn die Schlangen vielleicht erstmal noch da sind, auch wenn die Bisse vielleicht noch wehtun. Aber das Wesentliche ist, die Menschen bleiben am Leben. Genau, und um diese Story, die klingt erstmal ganz schön krass und klingt erstmal nach Altem Testament und lange her. Und was hat das jetzt mit uns zu tun, mit Wüste und überhaupt? Und jetzt kommen wir wirklich zu diesem spannenden Punkt, wo wir im Neuen Testament wiederfinden, dass Jesus genau an diese Stelle, an diese Geschichte anknüpft und sie in einen ganz, ganz anderen Bezug, in einen ganz neuen Kontext setzt. Und indem er das sozusagen mit auf sich selber bezieht. Und das ist eine Art Typologie, die Jesus selbst verwendet, sozusagen auf seine Kreuzigung. Und das ist was sehr, sehr Besonderes aus dem Mund von Jesus, dass er sich sozusagen bewusst in diese Geschichte stellt, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, und an diese alte, lange her Geschichte anknüpft. Aber dadurch, dass Jesus diese Story aufgreift, finde ich, bekommt diese Geschichte einen ganz, ganz persönlichen Bezug für dich und für mich persönlich, den wir jetzt zusammen uns einmal erschließen wollen. Aber genau, der Kontext, wo erwähnt Jesus nochmal diese Geschichte? Das ist im Johannesevangelium relativ am Anfang seines Wirkens, wo Jesus im Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus ist. Und so viel war bisher noch nicht die Rede, was mit Jesus in der Zukunft passiert, was seinen Leidensweg anbelangt. Aber Jesus greift genau diese Stelle auf und stellt diesen Bezug zwischen dieser alten Geschichte und sich selbst her. Und wir lesen dazu in Johannes 3, die Verse 14 bis 16, vielleicht auch dem einen oder anderen eine sehr bekannte Bibelstelle. Und dort steht, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also relativ am Anfang seines Wirkens von Jesus deutet er schon hin auf sozusagen den Höhepunkt seines Wirkens hier auf der Erde, nämlich auf seine Erhöhung, sprich auf die Kreuzigung. Und er selber stellt hier die Kreuzigung und der Moment, wo er am Kreuz ist, als einen ganz besonderen Moment dar, der einen ganz besonderen Unterschied macht und vergleicht es mit dieser erhöhten Schlange in der Wüste. Die Schlange wurde bei dem Volk Israel in der Wüste erhöht und alle Leute, die auf die Schlange schauten und die Gottes Wort vertrauten, dass wer sie anschaut, geheilt wird, die blieben am Leben. Und Jesus, auch er wird erhöht, wie er es sozusagen hier selber mit hervorhebt, selber die Typologie herstellt und auf sich persönlich bezieht. Und er selbst wird genauso in erhöhter Position Heilung und Errettung für die Menschen sein. Ja, es gibt irgendwie durch diesen Kontext von Jesus, der dieses aufgreift und diese Verbindung herstellt, verschiedene Typologien, die in diesem Kontext dann zusammenwirken, um die Geschichte aus dem 4. Buch Mose besser zu verstehen. Ich konnte mich zum Beispiel viel, viel besser mit dem Volk Israel identifizieren. Das Volk Israel ist unterwegs in einer Monotonie, 40 Jahre in der Wüste. Sie haben harte Zeiten. Sie haben Leute, die sind ihnen nicht wohlgesinnt. Sie verlieren das Ziel aus den Augen. Sie müssen riesen Umwege gehen und es ist beschwerlich. Und ja, man verliert schnell einfach mal die Perspektive vielleicht aus den Augen oder das Ziel. Dinge in der Vergangenheit, die du und ich vielleicht mit Gott schon mal erlebt haben, die sind manchmal im Alltag ganz schnell vergessen und wir erinnern uns gar nicht mehr und sie verlieren an Bedeutung. Die Wüste war natürlich eine besondere Herausforderung, aber ich glaube auch, das ist irgendwie eine schöne Typologie, weil es ja bei jedem von uns im Leben gute Zeiten gibt, aber auch Wüstenzeiten. Das in ganz verschiedenen Bereichen ganz unterschiedlich aussehen kann. Und auch dieses Symptom, was dahinter steckt, dass ein Ziel aus den Augen zu verlieren oder an ein Ziel nicht mehr zu glauben, auch das ist zutiefst menschlich und das hat mich persönlich angesprochen. Ja, ich verliere auch manchmal das Ziel aus den Augen und meine Berufung, die Gott vielleicht für mein Leben hat. Und da gibt es viele Dinge, die versuchen, mich davon abzuhalten. Und vielleicht ist es nicht wortwörtlich die Wüste wie hier beim Volk Israel, aber heutzutage gibt es genug Dinge, die ähnlich auf unser Leben wirken können. Schlechte Stimmung, die aufkommen kann in meinem Leben, so wie bei dem Volk Israel, die führt oft dazu, dass man vielleicht dann auch irgendwie einen Schuldigen sucht. Das Volk Israel hatte da ganz dankbar dann Mose und Gott an der Hand, wo sie sagen konnten, ey, ihr seid jetzt schuld, dass wir hier sind in dieser Situation. Auch das kenne ich aus meinem Leben, wo ich schnell gerne mal die Schuld auch sagt, ja, wenn das und das und der mir das nicht getan hätte, dann sähe das ja ganz anders aus. Ich finde, auch da kann ich mich total wiederfinden in dem, wie das Volk Israel sich irgendwie verhalten hat und kann es ganz menschlich irgendwie viel mehr nachvollziehen, wie sie so drauf waren. Ja, das Volk Israel fängt an, Gott anzuklagen. Ich glaube, heutzutage ist vielleicht nicht unsere erste Reaktion unbedingt immer die Anklage, sondern wir versuchen vielleicht selber auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen Dinge zu beeinflussen. Wir versuchen mit unseren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten irgendwie einzugreifen, um unser Leben und unsere Umstände vielleicht so anzupassen, wie wir das gerne hätten. Und vielleicht erst, wenn das dann nicht immer mit Erfolg gekrönt ist, fangen wir vielleicht sogar auch mal an, Gott irgendwie die Schuld dazu zuzuschieben. Wenn ich vielleicht auch gerade noch ein anderer Mensch natürlich dafür herhalten kann. Das Gift der Schlangen, das brennt wie Feuer und führt sogar zum Tod. Und da habe ich mich gefragt, okay, wo ist denn da eine Ähnlichkeit sozusagen? Und ich glaube, das Bild, was man sozusagen auch auf Jesus oder auf das gesamte Bild übertragen kann, ist, was ist denn das, was unser Leben vergiftet? Das sind oft Dinge, die uns nicht gut tun. Das sind Dinge, wo wir schuldig werden. Die Bibel nennt das auch Sünde. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir aus egoistischen Motiven tun, die wir tun, ja, die um für uns selber etwas Gutes zu machen und nicht für andere, nicht um Gott zu ehren, sondern oft aus egoistischen Motiven sind. Und das sind Dinge, die ja, uns vergiften, die vielleicht in unsere Seele anlagen. Das sind Dinge, die wir in uns hineinfressen. Das ist schnell Ärger, Frustration und Wut, was auch immer ja, in uns anfangen kann zu nagen. Und es kann sich ausbreiten wie so ein Gift von Schlangen und kann zu Qualen führen. Und ja, es ist schwer, da irgendwie mit umzugehen, mit diesem Gift, und Heilmethoden, irgendwie Betäuben oder Ähnliches, sind oftmals nicht von Erfolg gekrönt. Und das, was bei dem Volk Israel passiert ist, ist wieder diese Hinwendung zu Gott. Damals war das Volk Israel so drauf, dass wenn sie mit Gott sozusagen sprechen wollten, mit Gott in Kontakt waren, dann ging es meistens um die Hohepriester oder auch Mose, der in diesem Fall noch der Leiter des Volkes war. Und sie hatten sozusagen Mose als Mittler im Gespräch mit Gott. Und diesen Mittler bitten sie jetzt, ey, leg du bitte, führ bitte für uns ein. Es tut uns leid, was wir getan haben, Gott. Bitte erbarme dich wieder über uns. Und auch da gibt es eine Typologie zum Neuen Testament, weil dieser Mittler sozusagen für uns und auch im Neuen Testament nicht mehr Mose war oder kein Hohepriester, sondern dieser Weg ist ein für alle Mal durch Jesus, den ultimativen Vermittler, wiederhergestellt worden, sodass wir halt ganz, ganz nah wieder und direkten Kontakt haben können zu Gott. Also dieser Vermittler, der in diesem Fall Mose war und benutzt wurde, ist im Neuen Testament Jesus. Und in einem ganz, ganz bekannten Vers in Johannes 14, Vers 6 lesen wir, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also dieses Selbstzeugnis ist nochmal genau das zusammengefasst, das, was für uns die Möglichkeit ist, mit Gott in Kontakt zu kommen, der Weg für Gott, der freigemacht wurde durch Jesus, den Vermittler und sogar noch mehr als den Vermittler im weiteren Sinne, auch den, der Rettung und Heilung geschaffen hat. Die Schlange wurde in der Wüste erhöht. Eigentlich ist es ja grotesk zu sagen, das, was uns diese Schmerzen bereitet hat und was uns gebissen hat, was Gift in unseren Körper gesetzt hat und Leben gekostet hat, das wird jetzt erhöht. Und wenn man darauf schaut, erfahren wir Heilung. Es wirkt dir erstmal irgendwie sehr strange sozusagen, oder es wirkt, du schaust auf das, was das Problem ist, und das wird dir vor Augen geführt und dadurch entsteht Heilung. Die Erhöhung der Schlange, ich glaube, das ist auch das, was hier besonders hervorgehoben wird, dass das hochgehoben wurde. Und das ist im Neuen Testament, wie Jesus selber von sich sagt, er selber, der erhöht worden ist. Und der Moment der Erhöhung ist der Moment, wo er am Kreuz war und das Gift, sage ich mal, das, was auch uns vergiftet und das, was uns abhält, mit Gott in Kontakt zu sein, auf sich genommen hat. Als jemand, der ja ohne dieses Gift war, der ohne Schuld war, der uns ähnlich war, der das Problem, sage ich mal, auf sich genommen hat. Und dadurch ist er erhöht worden und deswegen schauen wir ihn an und erfahren dort Heil, weil er sich selbst dort hingegeben hat und weil er selbst dort ja, die Heilung und die Rettung für uns geschaffen hat. Und auch hier, wenn Jesus für uns erhöht worden ist am Kreuz und für uns unsere Schuld und ja, das, was zwischen uns und Gott steht, einfach auf sich genommen hat, dann bedeutet das nicht, dass jetzt alles wieder schön und gut ist, sondern auch da sehen wir halt bei dem Volk Israel, die Schlangen waren erstmal noch da und es war unangenehm und es ist nicht von jetzt auf gleich alles Happy-Clappy und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch trotzdem erleben wir Herausforderungen in unserem Leben, die uns weiter beschäftigen. Trotzdem erleben wir Umstände, trotzdem werden wir immer wieder schuldig, erfahren Schuld durch andere Personen. Aber ein für alle Mal wurde Jesus erhöht, ja, um zumindest unser Leben zu retten, in dem Sinne, dass wir auch ein ewiges Leben haben, uns in dem, dass er an unserer Seite steht und ja, uns dadurch hindurchhilft. Dass wir uns immer wieder zu ihm hinwenden können, zu dem, der erhöht ist, und immer wieder ja, uns zu ihm hinwenden könnten, egal wie oft wir zurück in so Wüstenzeiten in unserem Leben zurückkommen und egal, welche Dinge wir selber vielleicht auch vergiften in unserem Leben und Falsches tun. Wir können uns immer wieder an diesen erhöhten Jesus wenden. Und er ist da und er vergibt uns immer wieder. Und er hat den Weg freigemacht, dass wir zu Gott kommen können und dass wir eine Perspektive und Hoffnung haben können, die über den Tod hinausreicht. Es gibt so viele Punkte, die uns ablenken, die uns vielleicht auch vorgaukeln, dass sie uns Heilung anbieten können, dass sie uns ein gutes Gefühl, ein gutes Leben versprechen können. Aber ich glaube, dass das Volk Israel erleben durfte in der Wüste und das, was Jesus auch für uns getan hat, ist das, wie es ein für alle Mal der einzige Weg ist, um wirklich ja, heil zu werden und auch wirklich Leben zu haben. Und die Geschichte, sowohl im Alten Testament als natürlich auch das Neue Testament und das Heilsgeschehen, was wir durch Jesus Christus haben, macht uns einfach Mut. Es macht uns Mut, unseren Blick auf Jesus, den Erhöhten, zu richten. Es macht uns Mut, ja, unsere Hoffnung zu setzen auf Jesus. Das, was wir tun müssen oder tun dürfen, ist einfach ihm glauben und vertrauen, dass er uns Heilung und Rettung schenken kann. Es gilt nicht die Verheißung Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die Verheißung ist, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die Schlangen waren nicht weg, es war nicht alles leicht, aber es gibt Hoffnung und Perspektive, indem wir aufschauen auf den erhöhten Jesus. Und diese Hoffnung, dass Gott Heil schafft und dass Gott wirklich heilen kann, das hatten die Israeliten, die aufgeschaut haben und Gott vertraut haben und die Schlange angeschaut haben. Und diese Hoffnung und Perspektive, die gilt heute für uns, wenn wir unseren Blick einfach aufrichten und Jesus anschauen, der alles für uns getan hat, in dem wirklich Heil und Rettung liegt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du so groß bist, Herr. Ich danke dir, dass du Geschichte schreibst und dass du selber dich verknüpfst mit der Geschichte, die du, Gott, mit deinem Volk und mit der ganzen Menschheitsgeschichte irgendwie schreibst, Herr. Ich danke dir, dass du diese ja, sehr strange Geschichte irgendwie mit den Schlangen im Alten Testament gebrauchst, um nochmal zu verdeutlichen, was du für uns getan hast. Dass ja, wir erkennen dürfen, wie sehr du daran interessiert bist, dass wir Beziehungen mit dir haben können, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir mit dir einfach einen großen Unterschied in unserem Leben erfahren dürfen und unser Leben gerettet ist. Dass wir Hoffnung und Perspektive haben und nicht den Mut verlieren und ja, Perspektive für unser Leben haben, die über den Tod hinausreicht. Danke, Jesus, dass du ja, dieses Beispiel gegeben hast und genutzt hast und dass du erhöht bist, Herr. Wir wollen dir die Ehre dafür geben, dass du erhöht bist und dass du da alles getragen hast, ja, was uns belastet, was zwischen uns und deinem Vater und dir steht, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben und danken dir, dass du sprichst durch dein Wort. Amen.